20 Jahre noch, dann schreiben wir das Jahr 2045 und dann will Deutschland klimaneutral sein. Ist ja noch lang hin. Nee, sagt der Buchautor und Energieexperte Tim Meyer. Er ist überzeugt, die Zukunft beginnt jetzt, beziehungsweise sie hat sogar schon begonnen. Seine These, der Energiesektor steckt mitten in einer industriellen Revolution. Darum geht's heute. Ihr hört den Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Strom. Über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat. So heißt das aktuelle Buch von Tim Meyer. Tim Meyer ist gelernter Elektrotechniker, hat am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE und der TH Karlsruhe über solare Energiesysteme promoviert, war Wissenschaftler, dann Unternehmensgründer und Vorstand der Naturstrom AG. Heute ist er als Berater im Energiesektor unterwegs. In seinem Kopf stecken mehr als 20 Jahre Erfahrung und Branchenwissen. Und ich freue mich, dass wir heute zusammen über die Zukunft sprechen können. Erstmal ganz herzlich willkommen im Klimapodcast von Detektor FM, Herr Meyer.
Ja, und herzlichen Dank für die Einladung.
Ich weiß, wenn es um Bücher und ihre Titel geht, dann entscheidet selten der Autor ganz allein. Ich hoffe, ich steche jetzt nicht in Wespennest. Aber Ihr Buch trägt den schlichten Titel Strom. Warum finden Sie, ist Strom so wichtig aus Ihrer Sicht? Warum geht er uns alle an?
Es gibt mindestens zwei Gründe. Das eine ist, ohne Strom geht gar nichts. In unserer modernen Welt lebt alles von Strom. Man stellt sich das kurz vor, wir hätten den nicht. Ob es das Smartphone ist oder Computer oder selbst die Pumpe für die Tankstelle würde nicht mehr laufen. Also es wäre wirklich alles weg. Und das Zweite ist, dass wir weltweit sehen, die gute Entwicklung, dass Wirtschaften elektrifiziert werden. Also ganz gezielt und strategisch, aber auch aufgrund der Vorteile, Energieverbräuche von den Verbrennen, das wir früher vor allem gemacht haben, hin zum Strom gehen. Und das ist einerseits eine riesen wirtschaftliche Chance und andererseits auch der einzige Weg, auf dem wir noch eine Chance haben, das Klima zu retten oder das Schlimmste zu verhindern zumindest.
Sie sprechen im Buch von einer vierten Energierevolution. Können Sie ganz kurz beschreiben, was meinen Sie damit und wo kommen wir da eigentlich her? Wie sind die Entwicklungen, die Sie sehen?
Ja, die Menschheit hat drei Energierevolutionen schon hinter sich. Die erste war die Nutzung der Kohle. Das ging so 1850 etwa los. Da haben viele noch vielleicht Bilder im Kopf von Industrien, Fabriken, Dampfmaschinen. Das waren so die ersten Sachen, die industriell genutzt wurden. Kohleverstromung, Kohlenutzung ist bis vor kurzem gestiegen. Jetzt stagniert sie weltweit. Das ist eine gute Nachricht, dass die Kohle aus dem Markt gedrängt wird mittlerweile. Die zweite war das Öl, logischerweise die Mobilität, also Aufkommen der Autos, später Schiffe, Flugzeuge. Sehr, sehr schnelle Veränderungen Anfang des letzten Jahrhunderts. Ein Riesenwachstum, der Ölverbrauch stagniert. In China ist er rückläufig. Wird ja viel auf China geschimpft, aber China macht eine unfassbar konsequente Elektrifizierungsstrategie. Der Ölverbrauch sinkt also in China. Dann kam als drittes das Gas, das Erdgas, vor allem für Wärme, für industrielle Wärme, für Raumwärme. Der Verbrauch steigt auch weiterhin, auch deutlich an, weil auch Erdgas zum Beispiel Kohleverstromung ersetzt. Dann gab es eine ausgefallene oder steckengebliebene Energierevolution, den Versuch, das war nämlich die Atomkraft. In den so 1965, 70 ging das etwa los, haben viele Länder gleichzeitig gesagt, das machen wir jetzt ganz dolle, ging deshalb auch am Anfang steil hoch, ist seitdem aber stagniert und sogar über Jahrzehnte jetzt wieder gesunken, weil schlicht zu teuer hat. Also die sein Versprechen nicht eingelöst. Und seit 20 Jahren, da sind wir jetzt an dem Punkt Ihrer Frage, wachsen gar nicht die Erneuerbaren insgesamt, sondern tatsächlich alleine Wind- und Solarenergie so schnell wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und das auf einem richtig relevanten Niveau. Alleine die Solarstromerzeugung hat jetzt gerade die Atomerzeugung überholt. Wind hat das schon lange. Weltweit ist die Entwicklung so schnell, dass wir in 2-3 Jahren spätestens, jetzt muss man sich festhalten, mehr Nutzenergie nur aus Wind- und Solarenergie holen, als aus allem Erdöl, das wir verbrennen als Menschheit. So weit sind wir schon. Das hat keiner auf dem Zettel und das ist eine gute Nachricht.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer sensationellen Nachricht, ja. Aber es gibt viele Leute, die das nicht hören wollen, oder?
Das ist so. Also ganz viele wissen es tatsächlich nicht, weil das so ja, im politischen Diskurs so in eine Ecke geschoben wird, das ist eine Öko-Agenda. Genau das erkläre ich in dem Buch, dass es das eben nicht ist, sondern eine ganz normale Industrierevolution, in dem Fall eine sehr hilfreiche. Und also neben dem Nichtwissen kommt auch das Nichtwissen-Wollen oder auch das Überdecken. Natürlich gehen da Geschäfte kaputt. Und wir reden von vielen, vielen Milliarden, die da verloren gehen für, naja, vor allem die Industrien, die verbrennen. Und die tun alles in ihrer Macht Stehende, um das auch zu verhindern, das zu bremsen. Aber auch das eben die Botschaft des Buches. Gelingen wird das nicht. Ich sage dann immer so ein bisschen flapsig, dass auch die Stellmacher und die Kutscher es nicht haben verhindern können, dass das Automobil sich durchsetzt. Es kommt was Besseres, was Neues. Das ist in dem Fall Strom aus erneuerbaren Energien. Die Elektrifizierung ist viel, viel effizienter als die Verbrennung, viel billiger. Und das setzt sich jetzt einfach durch.
Ich habe gestern mal in einem anderen Podcast ein bisschen nachgehört. Da haben sie sich unterhalten über die Frage, warum wir nicht schon viel weiter sind. Und ich habe gehört, an der Technologie liegt es nicht, oder?
Nee, also ganz sicherlich nicht. Man muss dazu sagen, dieses rasante Wachstum jetzt ist natürlich erst möglich, weil die Industrie auch die Leistungsfähigkeit hat. Also die Produktionen sind so brutal hochgefahren, dass jetzt wirklich diese Wirksamkeit und die Masse auch lieferbar ist. Das hätte man natürlich auch alles noch viel früher machen können. Und das ist vor allem ein Verdienst Chinas auch wieder. Die haben das als Industriestrategie gemacht. Das heißt, die Technologie ist da. Wir könnten sie auch noch schneller hochfahren. Das skaliert aufgrund von Massenfertigungslogiken sehr, sehr schnell. Und mittlerweile, das ist das, was wir dringend brauchen und was auch viele natürlich bezweifeln, sind auch die Speicher auf dem gleichen Pfad unterwegs. Also vor allem Batteriespeicher, der Markt, die Industrie, die Fertigung wächst noch schneller, als es die Photovoltaik je geschafft hat, die Solarenergie. Die Kosten verfallen, das ist atemberaubend. Und mittlerweile in sonnigen Gegenden ist es schon so, dass sie rein aus Solarstrom mit Batterien zusammen selbst eine das ganze Jahr durchlaufende Versorgung billiger hinkriegen als alles andere. So billig sind die Batterien schon geworden. Also auch da ist diese revolutionäre Umwälzung im vollen Gang. Und wären nicht Beharrungskräfte da, wären nicht auch Netzengpässe da, also Nachholbedarfe, was wir alles verpennt haben, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, die Netze zu modernisieren, zu digitalisieren, dann ging mir das alles noch viel schneller.
Das begegnet mir hier im Klimapodcast auch immer wieder. So beim Stichwort Energiewende denken ja viele Menschen in Deutschland immer noch so an Verzicht, Abstriche beim persönlichen Wohlstand, allgemeine wirtschaftliche Verluste. Sie sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Warum denn nochmal?
Also erstmal möchte ich schon sagen, es gibt Teile unseres Lebensstils, unseres Deutschen, die sind einfach nicht nachhaltig im Hier und Jetzt. Also klassisches Beispiel Flugreisen. Es gibt nicht genügend klimaneutrale Treibstoffe, dass jeder durch die Gegend fliegen kann, wie er lustig ist und dabei das Klima nicht kaputt geht. Das muss man deutlich sagen. Aber auch in diesem sehr schwierigen Segment ist es schon so, man kann die positive Aussicht machen. Naja, in ein paar Jahren, lassen es 10 oder 15 sein, ist dann auch der klimaneutrale Kraftstoff wahrscheinlich in Mengen verfügbar oder kann verfügbar gemacht werden, dass das wieder geht. Die Menschheit muss sich jetzt also nicht dauerhaft beschränken. Davon bin ich schon überzeugt. Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Ganz viele der Sachen, die wir heute tun, machen wir einfach wirklich ineffizient. Im Energiesektor ist es eben das Verbrennen. So ein normales Auto, ein normaler Pkw, der bringt vielleicht 25%, ein Viertel der Energie, die wir vorne reinstecken in Form von Öl, überhaupt auf die Straße als Mobilität, als Bewegung von A nach B. Das ist wirklich schlecht. Das sind eigentlich rollende Heizungen, muss man ehrlicherweise sagen. Hightech vom Feinsten, also es ist eine Ingenieurskunst, das so weit an die Limits getrieben zu haben, diese Technologie, aber sie ist eben am physikalischen Limit. Und das hat elektrische Antriebe nicht. Diese Limitierungen der Physik gelten da nicht. Das heißt, theoretisch ginge es bis zu 100% Wirkungsgrad. Das schafft man nie. Aber wir sind einfach so viel effizienter, dass wir eben viel weniger Energie brauchen und die dann auch noch sauber erzeugen können. Das heißt, ich selber fahre seit Jahren Elektroauto, ganz wenig, meistens fahre ich Zug oder S-Bahn oder Fahrrad, aber ich habe selber an mir gemerkt, das schlechte Gewissen ist weg. Ne? Klar, ist noch immer nicht toll, mit dem Auto rumzugurken, aber der Energieverbrauch ist richtig klein und ist grüne Energie. Und in dem Fall sogar noch, das ist super spannend, wenn man nach vorne aufs System guckt. Ich habe halt die Möglichkeit, dann zu laden, wenn der Strom wirklich billig ist. Und damit helfe ich sogar dem System, Flexibilität biete, weil ich also über einen Algorithmus gesteuert geht das, dann den Strom aufnehme, wenn er sowieso überschüssig ist im Strommarkt und im Netz. Und das ist eine gute Sache. Und so greift dann nachher wieder alles zusammen.
Aber da muss dann trotzdem nochmal, also sie nennen es, glaube ich, Kulturupdate, so ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden, weil, also ich denke schon, wenn man die Menschen im Ausland fragt, dann sind das vor allen Dingen Autobahnen ohne Tempolimits und die deutschen Autos. Also die Deutschen lieben ja ihre eigenen Autos auch wirklich sehr, würde ich mal meinen, oder habe es auch so gelesen. Da muss ein Umdenken noch stattfinden in Deutschland, oder?
Absolut. Also beim Auto natürlich, das ist so tief verwurzelt, auch emotional, ne? Also viele sind damit groß geworden, das war das Tollste, und auch wenn man mit Menschen spricht, einige finden das toll, das Geruch an der Tankstelle, ich finde es eklig, aber viele finden das regelrecht toll. Okay. Und spannend ist aber, dass gerade in Deutschland die Diskussion so unfassbar emotional ist, also völlig übertrieben, weil wir eben diese tiefe Beziehung emotional zum Auto haben. Und die Fälle, wo Elektromobilität noch nicht gut funktioniert, die gibt es ja. Also wenn ich jetzt wirklich ständig lange Strecken fahre, dann ist das, man kann das machen, aber es ist mehr Aufwand an Zeit beispielsweise und ein bisschen an Logistik, das hinzubekommen. Darüber wird unheimlich viel gesprochen. Aber 95% der Mobilitätsleistung, die mit Autos erbracht wird in Deutschland, die kann man easy heute mit Elektromobilität hinkriegen. Das ist auch noch billiger. Darüber wird aber wenig gesprochen. Also man merkt, dass alle versuchen, diese Zweifel und das, was noch nicht ganz funktioniert, zu finden und da so ein bisschen defätistisch drüber zu reden. Aber Kulturupdate heißt, wir müssen halt schauen, was geht, und das müssen wir stärker machen. Und auch da ist Automobilbranche, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die Automobilindustrie in Deutschland war ja weltweit führend, mindestens mal im Premiumsegment. Exportschlager, Riesenwirtschaftsleistung bei uns. Und die hat ein massives Problem, weil die eben nicht chancenorientiert und zukunftsorientiert agiert hat, sondern schlicht verpennt hat, dass Elektromobilität jetzt das Thema ist. Und die Krise unserer Industrie, die kommt ja nicht daher, dass wir hier irgendwie ein paar Jahre mal E-Autos gefördert haben in Deutschland, sondern die kommt daher, dass die großen Markttrends verschlafen wurden. Und die Chance, wenn wir jetzt mal industriepolitisch denken, die wir hätten, wäre doch eigentlich einen sehr starken Heimatmarkt für modernste E-Mobilitätstechnik zu bauen. Mit toller Ladeinfrastruktur, neuen Antrieben, hochdigitalisiert und vernetzt und all das. Und aus dem starken Heimatmarkt heraus dann auch wieder exportieren zu können. Das war ja die Erfolgsgeschichte der Automobilindustrie ab Mitte des letzten Jahrhunderts sozusagen. Wir hatten diese Leidenschaft fürs Auto, wir hatten die gute Technik, wir hatten die Hersteller, wir hatten kein Tempolimit, alle konnten fahren, wie sie wollten. Und das hat diese Premium-Marke stark gemacht. Dann haben wir auch Steuermittel reingesteckt, sehr, sehr viel, Dienstwagenprivilegien und so weiter. Und dadurch sind wir stark geworden. Und das müssen wir jetzt nur mit einer neuen Technik eben auch machen, weil die alte Technik, das muss man so deutlich sagen, die ist überholt. Und je länger wir daran festhalten, desto härter wird uns das ereilen, dass hier einfach die Wirtschaft nicht mitkommt, dass wir Marktanteile weiter verlieren. Und damit auch Standort Deutschland, war früher eine große Debatte, damit auch den Standort wirklich schädigen.
Ist es diese Problematik, dass wir uns einfach bestimmte Sachen nicht vorstellen können, so wie Sie vorhin gesagt haben, als die ersten Autos geschaffen wurden, dass man an den Pferden festhalten wollte, so?
Ja, ja. Also es hat ganz viel tatsächlich damit zu tun, dass Menschen sich schwer tun, Veränderungen zu denken, Innovation zu denken. Einfaches Beispiel ist das Smartphone, ne? Das gibt es jetzt seit 2007 ist, glaube ich, das erste auf den Markt gekommen. Mittlerweile hat jeder fast gefühlt zwei in der Tasche und die ganze Welt steht. Es geht gar nicht mehr ohne. Es ist nicht lange her. Ne? Anderes Beispiel, das es auch sehr schön auf den Punkt bringt, vom Gedanken her, ist dann eben wieder die Automobilität, wo der Henry Ford mal gesagt haben soll, also derjenige, der als erster dann Autos in Mengenfertigung gebaut hat, das Model T, der hatte wohl mal gesagt, hätte er die Menschen gefragt, was sie wollen, hätten sie geantwortet, schnellere Pferde.
Ja, krass.
Und sich nicht in die Zukunft reindenken können, ist ein Teil des Problems. Das zweite ist aber, dass es brutalst gut organisierte Beharrungskräfte gibt, die alles dafür tun, die Zukunft und die Alternativen ihres eigenen Geschäftsmodells schlecht zu reden. Und das ist auch belegt und lesbar. Ich empfehle jeden, der das wirklich in der Tiefe mal sich angucken möchte, das Buch von Christian Stöcker, Männer, die die Welt verbrennen. Da ist das gut aufgearbeitet. Macht nicht immer Spaß zu lesen, aber es öffnet wirklich die Augen, wie systematisch seit Jahrzehnten Alternativen zu fossilen Technologien schlecht gemacht werden und auch gezielt Geschichten verbreitet werden. Es gäbe ja Alternativen, die wären ja viel, viel toller. Auch in Deutschland haben wir das erlebt im letzten Wahlkampf. Wasserstoffheizung, da steht der Hubert Aiwanger vor so einem Ding und sagt, super, ihr lieben Menschen da draußen, ihr müsst ja gar nichts verändern. Bald ist halt einfach die Wasserstoff- und Heizung betrieben und der Rest bleibt. Das ist reine Beharrungserzählung. Das wird so nie kommen, das ist ökonomischer Unsinn. Das wissen auch alle. Aber es gaukelt eben vor, dass dieser alte Pfad, Sachen zu verbrennen, wo auch die Gasindustrie wunderbar mit verdient, dass der weitergegangen werden kann, dass man sich nicht verändern muss. Und das ist das eigentliche Problem, dass eben diese Erzählung mit viel, viel Geld und mit viel Medienmacht durchgesetzt werden.
Das war die Frage, auf die ich gerade kommen wollte. Wie sehen Sie denn die Rolle von JournalistInnen in diesem ganzen Konglomerat an Dingen?
Sehr kritisch, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich den letzten Bundestagswahlkampf anschaut, auch die Diskussion ums Gebäudeenergiegesetz, da war sehr, sehr viel wirklich harte Desinformation im Spiel. Also Desinformation heißt ja, da werden Sachen gesagt, die schlicht falsch und längst widerlegt sind, wissenschaftlicher Unsinn, ökonomischer Unsinn. Und damit kam man durch, das wurde sogar noch verstärkt vielerorts. Die Verstärkung nicht so sehr von echten Qualitätsmedien, aber mindestens von denen, die da so ein bisschen Fragezeichen zulassen. Natürlich auch auf Social Media. Also es wird sehr verstärkt, weil es emotional funktioniert. Das ist ein großes Problem. Aber auch in den, ja, was man eben so Qualitätsmedien nennt, in Talkshows, in Wahlkampfsendungen, es wurde nicht hinterfragt. Es wurde stehen gelassen, wenn da Versprechungen gemacht wurden, die ganz offensichtlicher Unsinn sind, nicht einhaltbar sind. Wir haben es ja erlebt, dann bei der Schuldenbremse. Das war völlig klar, dass es nicht gehen würde. 2 Wochen nach der Wahl war das weg. Jetzt gerade aktuell das Thema Stromsteuer, großer Aufreger, war sehr, sehr deutlich, wörtlich klar versprochen, steht im Vertrag drin. Jetzt ist das Geld nicht da. Im Umkehrzug, und das schließt den Kreis zum Gespräch eben, also Stromsteuer sollte abgeschafft werden für alle, auch für Haushalte, einfach um die Stromkosten zu senken. Das hat sogar Sinn, weil wenn Strom etwas billiger wird, dann wird mehr Nachfrage in den Stromsektor geschickt und etwas weniger Nachfrage woanders hin. Das kommt jetzt nicht für Haushalte. Gleichzeitig wird aber der Gasverbrauch billiger gemacht für Haushalte. Im gleichen Atemzug. Aus Geldern des Klima- und Transformationsfonds. Also mit Geldern, die eigentlich für Klimaschutz ausgegeben werden sollen, wird jetzt der Gasverbrauch billiger gemacht. Direkte Auswirkung ist, das Anschaffen von Wärmepumpen, der Betrieb von Wärmepumpen wird im Vergleich zum Gas teurer. Also völlig absurd, wie rückwärtig da agiert wird. Und auch das, dazu kommen jetzt auch kritische Artikel, wir hatten ja von Journalisten, solche Dinge werden viel zu lange unhinterfragt gelassen und das zerstört am Ende nicht nur eine Zukunft für uns, sondern auch das Vertrauen. Und das ist eigentlich schlimme, finde ich, wenn wir uns die politische Lage angucken und wie stark der rechte Rand geworden ist. Das ist eine Vertrauenskrise und die darf man nicht so auch noch befeuern.
Wie machen wir denn dann jetzt weiter? Also wie kriegen wir uns dahin, dass wir in der Energiewende vorankommen oder passiert das einfach selbst? Sie haben ja gesagt, das kommt, aber wie? Und was können wir uns vielleicht auch von anderen Ländern dabei abgucken?
Ja, also es kommt weltweit, weil es eben nicht aufzuhalten ist, diese Vorteile der technologischen Weiterentwicklung. Weltweit kommt das auf jeden Fall. Wir als Deutschland sind jetzt gerade dabei, eher den Rückwärtsgang einzulegen und damit werden wir eben abgehängt. Das ist eine wirtschaftliche Gefahr. Das ist fürs Klima sowieso schlecht, aber es ist auch wirtschaftlich eine echte Gefahr. Insofern glaube ich, was wir schaffen müssen als Gesellschaft, ist, dieses Thema aus diesem politisch Überladenen rauszuholen. Das gelingt gerade überhaupt nicht. Das merkt man jetzt auch an aktuellen Vorhaben und Entscheidungen der neuen Bundesregierung. Eins habe ich gerade genannt. Aber das müsste jetzt gelingen und sagen, hey, lasst mal nüchtern drauf gucken. Was passiert hier? Was ist völlig klar die Wirklichkeit, die wir in 5 oder 10 Jahren haben? Was können wir jetzt tun, um da einen guten, auch wirtschaftlichen Anschluss zu finden? Und das ist es nicht, jetzt irgendwie darauf zu setzen, mehr Gas zu verbrennen. Das ist alles extrem kurzsichtig. Und wie man das genau schafft, ich glaube, da hat Journalismus eine große Rolle. Wichtig ist, dass auch die Punkte dagegen vielleicht nicht zu emotional gemacht werden. Dass wir alle versuchen, bisschen den Dampf aus der Diskussion zu nehmen und etwas nüchterner, technoökonomisch nüchterner auf das zu gucken, was gerade passiert.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Im Vorwort Ihres Buches sagt Harald Lesch, das ist ein Buch, das Hoffnung macht und Spaß bringt. Wo nehmen Sie das her, diese Hoffnung und den Spaß?
Weil das eben weltweit passiert. Ich habe ganz viele Zahlen mir angeschaut, analysiert. Wir hatten es ganz am Anfang des Gesprächs davon, wie gerade Wind und Sonne weltweit abgehen, und zwar auf relevantem Maß, bald mehr als Energie aus Öl. Das sind tolle Entwicklungen und die finden statt, mit oder ohne uns. Das macht echt Hoffnung, weil wir eben diese industrielle Power, die hinter sowas stecken kann, wenn man damit Geld verdient, die Welt zu verbessern, dann können wir die Welt auch noch verbessern. Das ist extrem Hoffnung machend. Und die Frage ist jetzt eher, ob wir eben in Deutschland diese Welle mit surfen und damit auch irgendwie auf der Gewinnerseite stehen wollen oder ob wir ein paar Fehler machen und davon abgehängt werden. Das macht mir eben keine Hoffnung. Das ist ein spezifisch deutsches Problem. Mit Blick auf aufs Klima ist das wirklich eine Chance, die wir haben, und eine große Hoffnung, dass es am Ende schneller geht mit der Energiewende der weltweiten, als wir uns das heute vorstellen können. Weil es war die letzten 20 Jahre immer schneller, als man dachte. Als ich vor 5 Jahren oder 10 Jahren oder 15 Jahren mit Leuten gesprochen habe, die wirklich tief drin stecken, wirklich aus der Branche kommen, dann, was glaubst du denn, wie schnell geht das? Wie schnell schafft man es, das Volumen an Windkraft, an Solarenergie hochzufahren? Nie im Leben hätte irgendwer auch nur zu träumen gewagt, dass wir jetzt 2025 dastehen, wo wir stehen. Weltweit nicht und in Deutschland nicht. Es ist eben immer schneller, als man selber als jemand, der es eigentlich kennt und versteht, ja, hoffen kann. Und das ist gut.
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Sie ganz viel, also 20 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft haben, in der Branche haben. Als Sie das Buch geschrieben haben, hat Sie da irgendwas überrascht oder haben Sie für sich nochmal was gelernt, wo Sie sagen, ach, das habe ich so noch nie gesehen, oder irgendwas, ja, irgend so ein Moment, wo Sie sagen, ach, das war an dem Buch ganz speziell für mich?
Fallen mir spontan zwei Sachen ein. Das eine ist, ich habe mir mal angeschaut, die 5-Jahrespläne aus China. Die organisieren ja ihre Wirtschaftspolitik in 5-Jahresplänen. Und die habe ich mir angeschaut der letzten 20 Jahre. Und da war ich schon beeindruckt, wie systematisch die das gemacht haben. Die haben es nämlich einfach aufgeschrieben und umgesetzt und immer noch schneller umgesetzt, als sie geplant hatten. Das ist wirklich beeindruckend. Gleichzeitig können wir sagen, wir hätten es ja sehen können, dass die uns so abhängen. Also was jetzt mit der Automobilindustrie los ist oder dass wir viele andere Industrien verloren haben, in den Lieferketten zu schwach sind und so weiter, hätten wir nachlesen können. Also das ist das eine, das hat mich wirklich beeindruckt. Und das zweite sind Länderbeispiele, also von Ländern, die unfassbar schnell Energiewende gemacht haben oder sehr systematisch, die ich so nicht auf dem Zettel hatte. Also im Wärmebereich kennt man Dänemark als Beispiel. Die haben jetzt seit den 70ern das total toll und konsequent gemacht, über Nahwärmenetze eine Wärmeversorgung aufzubauen, die nicht abhängig ist von fossiler Energie und günstiger ist und so weiter. Das kennt man noch. Aber beispielsweise Uruguay oder Pakistan hat man nicht so auf dem Zettel. Und Pakistan fand ich jetzt besonders beeindruckend. Das war im letzten Jahr, ist der Markt da förmlich explodiert für Solarenergie. Kurz zur Einordnung, Pakistan ist ein großes Land, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch auch über 200 Millionen Menschen oder so. Und da war recht wenig bisher an Solarenergie vorhanden, eher so in dörflichen Anwendungen, also off-grid, wie man sagt, also ohne Netzanknüpfung, einfach um irgendwo in der Pampa auch noch ein bisschen Strom zu haben. Und im letzten Jahr sind von jetzt auf gleich wie mit Knopfdruck über 20 Gigawatt neue Solarleistung gebaut worden. Das ist eine Hausnummer, das ist mehr als Deutschland, das ist ein gigantischer Sprung. Und daran kann man zwei Sachen lernen. Das ist super spannend. Das eine ist, es geht echt schnell. Solarenergie ist so einfach. Man braucht einen Schraubendreher und einen Stecker. Dann hat man sie gebaut, jetzt mal bildlich gesprochen. Es gibt keine Limitierung. Die Fabriken können das, die Märkte können das. Das ist total toll. Das geht mit anderen Kraftwerkstechniken nicht. Also ein Atomkraftwerk braucht mal 20 Jahre, bis es da steht, oder 15. Ne? Also es geht unheimlich schnell. Das ist das Gute. Und es ist eben rein marktlich gewesen, weil, na, in Pakistan wird es dann auch mal gerne 50 Grad im Sommer und das ist eine tödliche Temperatur. Und wenn dann noch das Netz ausfällt, weil alle jetzt Kühlung brauchen, dann ist das schlecht. Und das ist jetzt auch keine Klimaschutzpolitik gewesen, da so wahnsinnig viel Solarenergie hinzustellen, sondern einfach schlicht der Vorteil, man kann sich selber sehr einfach und kostengünstig mit Strom versorgen, gerade in Zeiten, wo es heiß ist. Und solche Mechaniken unterschätzen wir. Da kommen eben, ich habe Uruguay genannt, es gibt andere Länder, die aus ganz verschiedenen Beweggründen heraus auf einmal Märkte haben, die explodieren. Weil es so vorteilhaft ist, jetzt Erneuerbare zu machen. Das sehen wir auch in amerikanischen Ländern, in Texas, ne? Ölstaat, sehr republikanisch. Riesenwachstum an erneuerbaren Energien, Firmenwachstum auch von Firmen, die das herstellen, die das machen, einfach weil es billiger ist. Und das hat mich überrascht, das war der zweite Aspekt beim Schreiben, bei der Recherche, ich dachte, wow, das ist auch deshalb nicht zu stoppen, weil es weltweit mit ganz verschiedenen Motivationen in vielen Ländern rollt. Und wenn ein Land mal ein bisschen nachlässt, weil die Politik nicht mehr mag oder man wirklich ein Problem bekommt, gerade mit dem Tempo zum Beispiel im Stromnetz, dann gibt es halt ein anderes, dann fängt das auf.
Das macht ja auch Hoffnung für Deutschland, ne?
Absolut. Ich meine, wir haben echte Herausforderungen, wie man heutzutage sagt. Man kann sie auch Probleme nennen. Wir haben wirklich sehr lange und zu lange Energiewende in Schieflage betrieben. Also Stromerzeugung aus Erneuerbaren ausgebaut, ohne das zu tun, was halt zwingend dazugehört. Nämlich das System zu flexibilisieren, also dafür zu sorgen, dass auch Nachfrage flexibel wird, dass man speichern kann, dass man Smart Meter hat, dass Preissignale aus dem Markt überhaupt bei Kunden ankommen, dass Anreiz da ist, auch Stromverbräuche flexibel zu gestalten. Den Anreiz gibt es heute aber in die falsche Richtung, nämlich der Anreiz ist da, möglichst gleichmäßig Strom zu verbrauchen. Macht aber keinen Sinn, wenn 60% des Stroms vom Wetter abhängen. So. Also das haben wir alles verpennt. Wir haben auch bei den Netzen viel zu spät angefangen, nämlich gerade jetzt erst systematisch zu denken und zu planen. Was heißt das eigentlich für die Stromnetze, wenn jetzt so viele Elektroautos kommen, so viele Wallboxen kommen, so viele Wärmepumpen kommen und so viele Erneuerbare kommen? Wir haben die Strukturen nicht geschaffen, dass die Netzbetreiber das überhaupt können. Das ist sehr fragmentiert. Wir haben die Standards nicht, die technischen. Wir haben echt Nachholbedarf. Und das ist ein Problem, muss man ganz klar sagen. Die Wahl nur, die wir jetzt haben, ist, löse ich das Problem dadurch, dass ich jetzt Vorwärtsgang einlege, sozusagen bei Flexibilisierung, bei Speichern, bei Standardisierung im Netzbetrieb? Oder glaube ich, das Problem lösen zu können, indem ich den Rückwärtsgang einlege beim Ausbau der Erneuerbaren? Und damit löse ich es nicht. Das ändert ja nichts. A, sind die Anlagen jetzt schon da und B, entkoppeln wir uns von dem weltweiten Trend. Wir machen Energieversorgung bei uns damit teurer. Wenn wir den anderen Weg gehen, flexibilisieren, machen wir sie billiger. Und wir können Standortvorteile generieren. Also viele Länder haben das gleiche Problem wie wir mit Netzintegration und Strommärkten. Wenn wir es besser schaffen und schneller schaffen, das hinzukriegen, dann kann man bei uns auch Rechenzentren ansiedeln zum Beispiel, die in allen Ländern gerade Probleme kriegen mit den Anschlusskapazitäten, weil die eben ähnliche Sorgen haben wie wir. So, jetzt können wir es im Vorwärtsgang lösen, dann kriegen wir die ran, kriegen Standorte angesiedelt, kriegen Firmen angesiedelt oder wir machen Rückwärtsgang, dann kriegen wir das eben nicht hin. Das ist, was mich auch so ärgert, dass es in der Politik nicht verstanden wird, dass eben auf dem Weg zurück ins Gestern, wie ich immer so gerne sage, dass man da im Industriemuseum landet. Und das nur im Vorwärtsgang geht, dass man sowohl eben das Klima noch stabilisiert, als auch sich selbst eine wirtschaftliche Zukunft erschließt. Das geht nicht mit alter Technik, das geht nicht im Rückwärtsgang. Und das ist gerade nicht verstanden.
Das sagt Dr. Tim Meyer. Er ist seit mehr als 20 Jahren im Energiesektor unterwegs und hat das Buch Strom über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat geschrieben. Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch.
Ich danke sehr.
Das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Lasst uns gern ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Damit sorgt ihr dafür, dass auch Menschen den Podcast finden, die sich für unsere Themen interessieren und den Podcast eben noch nicht kennen. Herzlichen Dank dafür. Die Audioproduktion für diese Folge hatte Benjamin Zerdani. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ich bin Ina Lebetjew. Macht's gut. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.